Ein eng bestuhltes Wirtshaus. Kein Sitz ist leer. Zwischen den Lehnen ist kaum Platz. Hinten am Eingang stehen Männer und Frauen. Und alle blicken auf den Redner.
Es gibt genügend Grund zum Misstrauen unseren Regierenden gegenüber, die uns behandeln, als wären wir Untertanen wie mindestens im letzten Jahrhundert.
Eine Veranstaltung in Freising im Jahr 1987. Thema: die geplante Volkszählung. Eingeladen haben die Grünen, eine damals junge Partei. Und Redner ist der Landtagsabgeordnete Hartmut Bäumer. Heute erinnert er sich,
dass es eine ganz starke Stimmung gab, der Menschen, die dahin kamen, A, Informationen zu bekommen, aber auch eine Stimmung, die eine gewisse Angst ausdrückte. Was wird jetzt hier eigentlich mit meinen Daten gemacht? Also das, was ich gläserne Bürger nenne.
Überwachung, Datenschutz. Darüber streiten die Westdeutschen in den 1980ern so vehement wie nie.
Weil vor allem ich nicht gesichert sehe, dass der Datenschutz gewährt ist.
Ich mag mich einfach nicht zählen lassen. Also ich mag hier anonym bleiben und habe eben Angst davor, dass da Daten benutzt werden und dass ich eben beobachtet werde halt vom Staat.
Das ist die Aufforderung zum Rechtsbruch durch eine im Bundestag vertretene Partei.
Die Grünen zeigen damit, dass sie ein ganz erbärmliches Rechtsbewusstsein haben. Sie haben die Grundprinzipien der Demokratie nicht begriffen, nämlich dass bestehende und rechtsgültige Gesetze einzuhalten sind.
4 Jahre zuvor. 1983 plant die Bundesregierung aus Union und FDP mit Helmut Kohl als Kanzler eine Volkszählung. Genau wie schon in früheren Jahrzehnten. Ganz normal eigentlich. Jeder soll einen Fragebogen ausfüllen. Wie alt sind Sie? Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? Was arbeiten Sie? Und so weiter.
Volkszählung 83. Eine Aktion, die für unser aller Zukunft wichtig ist.
Im Fernsehen läuft Werbung. Fragebögen werden vorbereitet. Teilweise kommen Mitarbeiter persönlich an die Haustür und überprüfen die Aussagen. Routine. Wie in den anderen Volkszählungen auch. Doch diesmal sagen viele, was geht das eigentlich alles den Staat an?
Die einzelnen Daten sind gar nicht so problematisch, aber die Verknüpfung dann eben auch der persönlichen Daten mit diesen fachlichen Fragen, das war damals das Problem.
Erklärt Hartmut Bäumer. Die Sorge, staatliche Behörden könnten nicht nur herausfinden, wie viele Menschen etwa mit dem Zug zur Arbeit fahren, sondern den Arbeitsweg des Einzelnen unter seinem Namen. Grünen Politiker wie er empfehlen den Leuten damals, sich nicht zu beteiligen, ohne direkt zum Boykott aufzurufen. Das wäre strafbar.
Aber es war natürlich informell schon ein Aufruf zu boykottieren. Das ist richtig, aber man muss ja nicht unbedingt, gerade wenn man Jurist ist, sozusagen ins offene Messer laufen.
Denn das Ausfüllen des Fragebogens ist Pflicht, ein Gesetz. Im ganzen Land kämpfen Aktivisten gegen die Volkszählung. Ein Bericht des politischen Fernsehmagazins Panorama in der ARD beginnt mit 5 Personen mit schwarzer Jacke, Hut und Sonnenbrille. Sie betreten einen Waschsalon in Hamburg. Mit Klemmbrettern gehen sie auf die dort sitzenden Menschen zu.
Haben Sie ein Klo oder wo duschen Sie? PKW, Marke, Kennzeichen, Baujahr, auf wessen Kosten? Alter, Name, Geschlecht, Telefon, Arbeit oder entlassen? Mit Abitur?
Die Fragen klingen absurd, doch sie stammen, wenn auch ein wenig verfremdet, aus den Fragebögen zur Volkszählung 83.
Die Bundesregierung aus Union und FDP hat kein Verständnis für den Protest.
Wir brauchen diese Angaben für den Bürger. Die Zahl seiner Arbeitsstätten, seine Berufe. Wir müssen wissen, wer heizt mit Holz, Kohle, Gas. Wo geschieht das? Wie viele Wohnungseinheiten? Der Wohnungsbauminister, die ganze Bauwirtschaft ist darauf angewiesen, die statistischen Unterlagen zu erhalten, die für die Planung der nächsten 10 Jahre notwendig ist.
Der damalige Innenminister Friedrich Zimmermann von der CSU wirft den Aktivisten im Magazin Der Spiegel darüber hinaus eine Diffamierungskampagne vor und einen Angriff auf das ganze System. Straßen, Schulen, Sozialleistungen lassen sich ohne Daten schwer organisieren. Doch in den 1980ern blicken viele anders auf den Staat, sagt Hartmut Bäumer.
Also man sah eher den bösen Staat und nicht den helfenden Sozialstaat, den es ja auch gibt.
Zur allgemeinen Staatsskepsis kommt damals noch etwas dazu. Sorgen vor der Technik. Der Panoramabeitrag zeigt den Computerraum der Hamburger Polizei. Bildschirme in Bierkastengröße. In Schränken laufen Bänder an Filmrollen.
Die technischen Möglichkeiten moderner Computer sind kaum zu überschätzen. Viele Millionen Einzeldaten werden auf diesen Computern gespeichert und verarbeitet. Die Polizei lässt hier arbeiten, der Verfassungsschutz und das Finanzamt.
Auf digitale Daten können Behörden schneller zugreifen und sie auch mit anderen Informationen verknüpfen, so die Sorge.
Und wenn da dann entsprechende Leute an der Macht sind, können sie diese Daten natürlich durch Verknüpfung auch gegen die einzelne Person verwenden.
Hartmut Bäumer und andere denken damals dabei zwangsläufig an die jüngere Geschichte.
Hitler ist per Wahl an die Macht gekommen und hat dann alles geändert.
1933 und 1939 fanden auch Volkszählungen statt. In welchem Umfang die damals erhobenen Daten für die spätere Judenverfolgung genutzt wurden, ist unklar. Fakt ist, der millionenfache Mord wurde auch dadurch möglich, dass ein Bürokratenapparat sensible Daten systematisch erfasst hatte.
Und diese Überlegung, wir alle wissen, wie totalitäres System funktioniert, und wenn wir jetzt als Zugabe noch den Computer dazugeben, heieiei. Ich glaube, das war das Gefühl,
sagt der Jurist Kai von Lewinsky. Er ist Professor an der Universität Passau und hat sich mit der Geschichte des Datenschutzes beschäftigt. Er sagt, zwar wurde auch in anderen Ländern, vor allem in den USA, über Datenschutz diskutiert, aber Proteste in dem Ausmaß wie in der Bundesrepublik Deutschland gab es in anderen Ländern nicht. Dass ausgerechnet hier die Debatte so hochkochte, hält Lewinsky für
keine geschichtliche Notwendigkeit oder auch kein deutscher Sonderweg, aber durch die Geschichte, Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, vielleicht auch, wir neigen ja so ein bisschen zu Bedenken, Trägerei, das war dann die Mischung, die dazu geführt hat, dass sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat.
Zu dieser Entwicklung gehört auch, dass das erste Datenschutzgesetz weltweit aus der BRD kommt. Und zwar schon deutlich vor den Protesten zur Volkszählung. In den 1960ern entstehen die ersten Computer. Intellektuelle warnen, dass die neue Technik fürs Sammeln von Daten missbraucht werden könnte. Darüber schreibt der FAZ-Journalist Hanno Kühnert 1969 einen Kommentar, warnt vor den Tücken der Computer und ihrer Gefahr für die Privatsphäre. Ein entscheidender Startschuss für die Auseinandersetzung.
In Hessen hatte man dann eben relativ schnell und vorauseilend darauf reagiert.
Die SPD-geführte Landesregierung in Hessen bringt das weltweit erste Datenschutzgesetz auf den Weg. Im Oktober 1970 tritt es in Kraft.
Und die große juristische Erfindung, die mit diesem Gesetz gemacht worden war, ist die Erfindung des Datenschutzbeauftragten als einer Instanz, eines Sachwalters, eines Ombudsmanns.
Behördenberatung, Beschwerden, Jahresbericht. Der erste Datenschutzbeauftragte der Welt setzt neue Standards. 1978 entsteht ein bundesweites Datenschutzgesetz. In der DDR spielt das naturgemäß keine Rolle. Die Staatssicherheit, die Stasi, sammelt als Geheimpolizei ohnehin intimste Informationen über ihre Bürger. Die DDR ist ein Überwachungsstaat.
Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand.
Einen Überwachungsstaat haben auch westdeutsche Gegner der Volkszählung 1983 vor Augen, wenn sie gegen die Volkszählung protestieren. Nicht nur auf der Straße. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich mit einer Klage.
Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die seit Jahren geplante Volkszählung ist 14 Tage vor dem festgelegten Termin gestoppt worden.
Die Richter in Karlsruhe entscheiden, so wie die Volkszählung geplant ist, darf sie nicht stattfinden. Sie sehen eine Gefahr, dass Datensätze von verschiedenen Behörden genutzt und verknüpft werden können. Dagegen habe der Entwurf der Bundesregierung zu wenig unternommen. Für Hartmut Bäumer im Rückblick ein riesiger Erfolg.
Und das hat mich irgendwie eher stolz gemacht. Eher diesem Staat dann näher gebracht, wenn man es so will.
Hartmut Bäumer fühlt sich damals in seinem Anliegen bestätigt. Das Urteil zeigt ihm, Datenschutz ist wichtig. Den harten Vorwürfen des Innenministers zum Trotz.
Das Besondere aus meiner Sicht war, dass dem Menschen, der einzelnen Person, das Recht zugeschrieben wurde, das steht ja so nicht im Grundgesetz drin, dass er selbst über seine eigenen oder sie selbst über die eigenen Daten erstmal ein Selbstbestimmungsrecht hat. Er geht vor dem staatlichen Interesse.
Das Verfassungsgericht sagt, es gibt ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Heißt, alle dürfen erstmal selbst entscheiden, welche persönlichen Daten von einem erfasst werden. Videoüberwachung, Befugnisse für Polizei und Geheimdienste. Datenschutz ist seitdem nicht mehr aus unserer Welt wegzudenken. 2018 hat die EU die Datenschutzgrundverordnung eingeführt. Auf Internetseiten geben Nutzer an, welche Cookies verwendet werden. Kunden dürfen von Unternehmen verlangen, Daten von ihnen zu löschen. Aber am Datenschutz gibt es auch viel Kritik. Unternehmen klagen über Bürokratie. Kunden sind genervt und auch Juristen sehen Probleme.
Man könnte das in das Bild fassen. Wir stehen mit der Nase vor dem Baum und wir sehen die feinen Verästelungen in der Rinde. Wir sehen aber nicht mal den Baum,
sagt Kai von Lewinsky. Was er meint, es ist sehr genau geregelt, unter welchen Bedingungen eine einzelne Information erhoben werden darf. Ein Bäcker muss seine Kunden mündlich oder etwa in einem Aushang informieren, dass er deren Namen für die Semmelbestellung aufschreibt, dass er das also dokumentiert.
In dieser Mikroperspektive ist das Datenschutzrecht ganz stark, vielleicht zu stark und jedenfalls sehr lästig. Das eigentliche Problem, nämlich es werden Persönlichkeitsbilder gebildet oder vielleicht noch einen Schritt zurück, es entsteht Datenmacht durch große Akteure, sei es nur der Staat oder amerikanische Digitalkonzerne, die werden gar nicht in den Blick genommen.
Und deswegen gelten im Grundsatz für einen Bäcker die gleichen Regeln wie für den Facebook-Konzern Meta. Viel Bürokratie für den Bäcker, obwohl er nur wenige Informationen hat, etwa über die Gebäckvorlieben seiner Kunden und augenscheinlich wenig Interesse daran hat, diese Daten zu missbrauchen. Digitalkonzerne verdienen Geld mit Daten, erstellen Verhaltensprofile von Millionen von Menschen.
Das ist aber nicht die Stärke unseres Grundgesetzes, solche überindividuellen, übersubjektiven Aspekte zu adressieren.
Aspekte also, die über den Einzelnen hinausgehen. Das Grundgesetz basiert auf Grundrechten. Und das sind Rechte für den Einzelnen. Gesellschaftsrechte für Gruppen wie Vereine und Unternehmen sind nicht explizit erwähnt. Sie ergeben sich nur aus den Grundrechten. Daher gibt es keine Regeln, die sich ausschließlich an Konzerne richten, die besonders viele Daten erheben, sagt Kai von Lewinsky.
Das ist nach unserem Grundgesetz möglich, aber es ist nicht gefordert.
Weil die Verfassung eben auf Grundrechten basiert. Hintergrund ist die Entstehungsgeschichte. Der ehemalige Aktivist Hartmut Bäumer ist ebenfalls Jurist und erklärt das folgendermaßen.
Unsere Idee von Demokratie fußt auf der Meinungsfreiheit, auf der individuellen Entscheidungsfreiheit und im Verhältnis Bürger-Staat erstmal auf Abwehrrechten gegenüber dem Staat.
Und zwar nicht nur irgendeines Staates, sondern eines absolutistischen Staates. Als Menschen im 18. und 19. Jahrhundert sich Bürgerrechte und Grundrechte erkämpften, taten sie das gegen Könige und für die Demokratie.
Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Und auf ihre Bürgerrechte berufen sich in den 1980ern auch die Gegner der Volkszählung. Ihr Kampf ist mit dem Verfassungsgerichtsurteil noch lange nicht zu Ende.
Die Volkszählungsentscheidung von 1983 hat die Volkszählung in allergrößten Teilen für rechtmäßig erklärt. Also der Fall ist eigentlich gar nicht so sehr gewonnen worden, wenn man sich nur diesen Fall selber anschaut.
Die Richter bestehen nur darauf, dass die Angaben unter keinen Umständen mit dem konkreten Namen verknüpft werden können. Dafür muss die Bundesregierung mehr tun. 1987 findet die Volkszählung also in leicht abgewandelter Form statt. Doch der Widerstand ist ungebrochen. Auf Großdemonstrationen sind Plakate zu sehen wie:
Wollt ihr die totale Überwachung? Blogseiten aller Länder, verweigert euch. Volkszählung, nix da, nix da.
Aktivisten bekleben die Berliner Mauer großflächig mit den Fragebögen. Die Gegner rufen weiter zum Boykott auf. Mit Unterstützung der Grünen. SPD und Union sind empört.
Das ist die Aufforderung zum Rechtsbruch durch eine im Bundestag vertretene Partei.
Der ist ungesetzlich und dem muss mit allen Mitteln widerstanden werden.
Die Grünen zeigen damit, dass sie ein ganz erbärmliches Rechtsbewusstsein haben. Sie haben die Grundprinzipien der Demokratie nicht begriffen, nämlich dass bestehende und rechtsgültige Gesetze einzuhalten sind.
Verweigerern drohen hohe Geldstrafen. Am Ende liegt die offizielle Teilnahme bei nahezu 100%. Wie viele aber falsche Angaben gemacht haben, ist unklar. Daher bleibt umstritten, wie aussagefähig das Ergebnis ist. Heute scheinen die Datenschutzbedenken verflogen. Spätere Volkszählungen stießen auf keinen vergleichbaren Widerstand. Hartmut Bäumer.
Ich blicke insofern anders drauf, als ich sage, die rein sachlichen Daten, die braucht der Planende und auch der Sozialstaat, der fürsorgliche Staat.
Staatliche Überwachung fürchten heute nur noch wenige. Hartmut Bäumer sagt,
dass die Gefahr sich verlagert hat, von der staatlichen Seite zu diesen Multis.
Microsoft, Meta, Apple. Digitalkonzerne erheben inzwischen täglich Daten von ihren Kunden. Wann sie aufstehen, wie sie zur Arbeit fahren, wo sie einkaufen. Viele lassen sogar Schritte, Puls und Schlaf messen. Die Vorteile im Alltag sind offenbar größer als die Sorge davor, was mit den Daten passiert. Leopold Beer will sich daran nicht gewöhnen und etwas gegen die Datenmacht großer Konzerne tun. Aber er protestiert nicht auf der Straße. Er steht in einem Seminarraum, vor ihm ein Dutzend Leute. Viele schauen auf ihren Laptop. Leopold Beer zeigt auf seine Präsentation an der Wand.
You can see here, that's safety index, that's the motto of the day.
Informatiker, Juristen, Ökonomen aus ganz Europa sind an der Universität Passau zusammengekommen. Hier trifft sich die Initiative Open Web Search. Man hat einen sogenannten Index geschaffen. Die Grundlage für jede Suchmaschine. Alle Ergebnisse, die eine Suchmaschine ausspucken kann, müssen vorher von den Internetseiten gesammelt werden. Daraus entsteht eine Datenbank, die Index heißt. Leopold Beer.
Wir schauen, dass wir nicht einfach auf Teufel komm raus einen möglichst großen und möglichst leistungsstarken Index aufbauen, sondern wir konzentrieren uns darauf, dass wir dabei auch rechtliche und ethische Anforderungen bestmöglich einhalten.
Wenn ein Webseitenbetreiber nicht in einer Suchmaschine auffindbar sein will, etwa weil die Informationen nur für Mitarbeiter sind, hat das für die Open Search Foundation Priorität. Andere ignorieren das teilweise. Außerdem mahnt Leopold Beer, bis jetzt gibt es weltweit nur 4 relevante Indizes. 2 aus den USA und jeweils einen aus Russland und China. Selbst alternative Suchmaschinen wie Quant, Ecosia oder DuckDuckGo arbeiten größtenteils mit Indizes von Google und Bing. Das heißt, die Suchmaschinen sammeln zwar weniger Daten über das Suchverhalten ihrer Nutzer, aber die Informationen kommen trotzdem von den großen datenhortenden Konzernen.
Also das, was wir im Forschungsprojekt gerade machen, ist erstmal zu demonstrieren, dass es auch geht, einen Index aufzubauen, wenn man da nicht viele Milliarden reinsteckt.
Das Projekt wurde von der Europäischen Union gefördert. In 3 Jahren haben Informatiker Codes geschrieben, Server für Rechenleistung organisiert. Alternative Suchmaschinen können den Index nutzen. Aber ob er jemals gut genug wird, um Google Konkurrenz zu machen, ist offen. Dafür muss es langfristig genug Geld geben. Leopold Beer will, dass die EU ihre Idee von Datenschutz durchsetzt. In Teilen ist das schon gelungen. Man spricht vom Brüssel-Effekt.
Das heißt, dass Europa ein so wichtiger Markt ist für viele Anbieter von digitalen Lösungen, dass die Regulierung der Europäischen Union Ausschlag darauf gibt, wie sie ihr Produkt designen.
Nicht nur Firmen übernehmen die Regeln. Japan, Argentinien, Neuseeland etwa haben inzwischen EU-kompatible Datenschutzgesetze. Doch Kai von Lewinsky sagt,
bemerkenswert ist, wer nicht dabei ist, nämlich die wirklich großen Digitalmächte.
China, Russland, die USA haben keinen EU-kompatiblen Datenschutz. Und doch mussten Digitalunternehmen schon hohe Bußgelder zahlen. Allein der Facebook-Konzern hat 2023 eine Einzelstrafe von 1,2 Milliarden Euro erhalten. Aber
wir haben immer noch den Ausweg zu sagen, dann gehen wir halt aus Europa, gehen wir aus dem Markt raus.
Dann könnte Brüssel gar keine Strafen mehr durchsetzen. Außerdem sind auf die Dienstleistungen dieser US-Firmen viele Menschen in Europa angewiesen. Leopold Beer betont etwas anderes. Die EU ist mit rund 450 Millionen Bewohnern ein bedeutender Markt.
Wenn die Europäische Union diese Dienste von einem Tag auf den anderen in Europa abstellen kann, dann ist es ein unglaublich großes Incentive für diese Konzerne, sich auch an die Vorgaben der Union zu halten, beziehungsweise die Union kann diese dann auch durchsetzen.
Ob die EU dauerhaft die eigenen Regeln durchsetzen kann, ist offen. Auch weil Unternehmen darin einen Wettbewerbsnachteil sehen. In einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom haben 86% der Firmen angegeben, sie hätten Projekte wegen des Datenschutzes gestoppt. Und Experten warnen, bei künstlicher Intelligenz könnte Europa vollends abgehängt werden, weil dafür viele Daten nötig sind, die in anderen Teilen der Welt leichter erhoben werden können. Kai von Lewinsky.
Also Datenschutz hat ein Preisschild dran, volkswirtschaftlich und mit Blick auf Innovation. Und darüber sollte eine Debatte geführt werden. Und die Entscheidung kann durchaus sein, nein, wir wollen mehr Datenschutz haben und nehmen Wohlfahrtsverluste dafür in Kauf.
Der Datenschutz wird wohl immer in Konflikt stehen mit anderen Interessen. Aber es ist fraglich, ob um ihn nochmal so gestritten wird, wie damals bei der Volkszählung in der BRD der 1980er Jahre. Stefan Voack erzählte die Geschichte des Datenschutzes. Wer über ähnliche Themen mehr erfahren will, kann weitere Radio-Wissen-Beiträge hören, in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Plattformen. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Eat, Read, Sleep, so heißt der NDR-Bücher-Podcast. Hier wird Leidenschaft für Literatur geweckt, und das mit allen Sinnen. Der Titel setzt Lesen mit den Grundbedürfnissen gleich, aber es gibt auch wirklich was zu essen im Podcast, nämlich ein Gericht, das mit einem Buch zu tun hat. Aber vor allem geht es natürlich ums Lesen. Die Hosts Jan, Daniel und Katharina schwärmen von aktuellen Lieblingsbüchern, streiten über Bestseller und stellen die All-Time-Favorites der Community vor. Den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep gibt's in der ARD-Audiothek und ist auch in den Shownotes dieser Folge verlinkt.